Liebe Geschwister in Christo Jesu, liebe Freunde, wir haben ja in diesen Tagen in unseren Gemeinden und Gemeinschaften so manches Lied gesungen, auch von den Advents- und Weihnachtsliedern. Und ich erinnere nur an das schöne alte Kirchenlied, gelobet seist du, Jesu Christ, der du Mensch geboren bist. Und dann an die eine Strophe dieses Liedes, wo es heißt, das ewige Licht geht da herein, gibt der Welt einen hellen Schein. Es leucht wohl mitten in der Nacht, doch uns des Lichtes Kinder macht. Das ewige Licht geht da herein, da erhebt sich sofort die Frage, wo geht es herein? Und wenn Jesus ein Reicher war, wie es uns die Schrift bezeugt, Gott gleich an Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, dann ist er sicher in diesen Kosmos hereingekommen wie durch ein Nadelöhr. Ich möchte nur erinnern an 2. Korinther 3, vielmehr 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist nun nicht die Gnade, die wir empfangen, sondern hier ist einmal von der Gnade die Rede, die er hatte. Der Herr Jesus Christus hatte also eine besondere Gnade. Für sich selbst. Denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das haben wir ja auch in den denkwürdigen Versen aus Philipper 2 soeben gehört. Wir feiern 4 Advente und schon die alte Kirche, unmittelbar nach der Zeit der Apostel, hat diese 4 Advente gefeiert, noch ehe man überhaupt an ein Weihnachtsfest dachte. Und zwar hat die alte Kirche gedacht an die 4 Jahrtausende, an die 4 lichtlosen Jahrtausende der Menschheit vor dem Kommen Jesu Christi. Und hat im Eingedenk dieser 4 Gottestage, dieser 4 Jahrtausende, die 4 Advente gefeiert. Die 4 Advente haben aber auch noch eine andere Bedeutung. Es gibt ja wirklich ein vierfaches Kommen Jesu Christi, einen vierfachen Advent unseres Herrn. Und wenn wir genau hingehört haben, in Philipper 2, da ist uns dort schon etwas davon begegnet. Nun will ich es Ihnen einmal so sagen, wie ich die Dinge sehe. Der erste Advent Jesu Christi ereignete sich, als er das unzugängliche Licht des Vaters verließ und in der Gestalt der Knechte Jehovas, das heißt der Engel, hereinkam in diese Welt, um im Lager Israels inmitten seines Volkes zu wohnen, und als der Felsen, als der Gott und Heilige Israels, Israel zu führen. Er wohnte in der Mitte des Lagers, in der Shekinah, in der Herrlichkeits- und Energiewolke Gottes. Das hat für den Sohn Gottes bereits eine Erniedrigung bedeutet, dass er sich herabbegab auf die Handlungsebene der Engel, der Knechte, und Gestalt der Knechte, der Engel, der Gesandten Gottes annahm, um sich auch mit den finsteren Göttermächten auseinanderzusetzen, die über die Völker dieser Welt und auch über die Völkerschaften Kanaans herrschten und herrschen. Das wäre also der erste Advent Christi, den viele übersehen. Und davon unterscheidet nun Philipper 2, das Kommen in Gleichgestalt der Menschen, als der Christus Blut und Fleisch der Brüder angenommen hat. Und als er zu Bethlehem als ein Menschenkindlein geboren worden ist, in unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewige Gut. Das ist bereits der zweite Advent Jesu Christi und er ist da noch eine bedeutende Stufe niedergestiegen bis zu uns her und er war gehorsam bis zum Tod, ja bis hin zum Tod am Kreuz und in jenen 3 Tagen und Nächten weilte er sogar im Totenreich, abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes. Menschenleib, Gleichgestalt der Menschen. Der dritte Advent, das ist nun das, worauf wir als Gemeinde Jesu Christi warten. Das ist seine Parousie, seine Anwesenheit. Oder wie Langenberg es übersetzt, seine Herrlichkeitsgegenwart im Lufthimmel, wo er unsichtbar in den Lufthimmel kommt, um seine Gemeinde zu sich zu entrücken und sie zu verwandeln und zu vollenden. Wir werden morgen und übermorgen noch darüber sprechen. Das wäre also der dritte Advent Jesu Christi, den wahrscheinlich die Welt überhaupt nicht erkennen und miterleben wird. Und dann der vierte Advent, wenn er nicht mehr kommen wird zu seinen Heiligen, sondern wenn er kommen wird mit seinen Heiligen auf den Ölberg, um mit seiner verklärten und vollendeten Gemeinde die Gottesverheißungen auszuführen und sein wunderbares Friedensreich aufzurichten, wozu auch die Erlösung ganz Israels gehören wird. Das ist jetzt die Epiphanie. Das heißt, die Erscheinung Jesu Christi, wo ihn alle sehen werden, auch die, die ihn zerstochen haben, sein Sichtbarwerden für die Sinne der Menschen in dieser Welt. 4 Advente, und dazu möchte ich Ihnen einmal 2. Korinther 12 lesen, wo etwas von dem dritten Advent für seine Gemeinde geschrieben steht. Von dem dritten Kommen Christi zur Vollendung seines Leibes, seiner Gemeinde. Allerdings steht dieses geschrieben in den Worten des Apostels Paulus. Es ist gleichsam so, wie wenn Sie eine Kirche von außen betrachten und die staubigen Buntglasfenster eines Domes oder einer Kathedrale sehen und dann gehen Sie nach innen und auf einmal erstrahlen diese Fenster im Tageslicht in einer wunderbaren Farblichkeit. So ist dies mit den Worten des Apostels Paulus, der manchmal zum Mund des Herrn Jesus geworden ist. Nun wollen wir das einmal so hören, als ob Jesus selbst uns dieses Wort sagen würde. 2. Korinther 12, ab Vers 20, denn ich fürchte, dass, wenn ich komme, ich euch etwa nicht als solche finde, wie ich will, geheiligt und gehorsam und treu, und dass ich von euch als solcher erfunden werde, wie ihr nicht wollet. Nämlich als der Richter, dass etwa Streitigkeiten, Neid, Zorn, Zänkereien, Verleumdungen, Ohrenbläsereien, Aufgeblasenheit, Unordnungen vorhanden seien oder Unruhen, dass, wenn ich wiederkomme, mein Gott mich eurethalben demütige und ich über viele trauern müsse, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben, über die Unreinigkeit und Hurerei und Unzucht, die sie getrieben haben. Dieses dritte Mal komme ich zu euch. Aus 2er oder 3er Zeugen Mund wird jede Sache bestätigt werden. Ich habe zuvor gesagt und sage zuvor, als wie das zweite Mal anwesend und jetzt abwesend, denen, die zuvor gesündigt haben, und den übrigen allen, dass, wenn ich wieder umkomme, also zum dritten Male, ich nicht schonen werde, weil ihr einen Beweis sucht, dass Christus in mir redet oder durch mich redet. Paulus Wort wird hier zu Christi Wort. Und das sollten wir einmal allen Ernstes hören. Der Richterstuhl, vor den wir gestellt werden, ist nicht nur ein Preisrichterstuhl. Wie man immer so sagt, dass dann an die Glieder der Gemeinde nur Preise und Kronen und Siegeskränze ausgeteilt werden. Lesen Sie im Neuen Testament, wenen diese Siegeskränze zugesprochen werden, unter ganz bestimmten Bedingungen. Nein, dort geht es auch um ein letztes Gericht, freilich kein Verdammungsgericht, denn für die, die in Christo Jesus sind, gibt es kein Verdammungsurteil. Aber es ist ein letztes Reinigungsgericht, wo manches verbrennen wird wie Holz, Heu und Stoppeln und wo manche gerettet werden lediglich wie durchs Feuer hindurch. Nun möchte ich Ihnen einmal im Hinblick auf diese verschiedenen Advente Jesu Christi einen Psalm vorlesen, und zwar Psalm 24, der ja dazu geführt hat, dass das schöne Adventslied entstanden ist. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Und wir werden schon manchmal gespürt haben, dass das ja eigentlich im Blick auf den Advent zu Bethlehem gar nicht stimmt, was wir da singen. So schön dieses Lied auch ist, auch ich singe es gerne. Ich darf zunächst einmal darauf hinweisen, dass wir in den Psalmen 22, 23 und 24 eine Trilogie vor uns haben. Trilogie, was ist das? Ich habe, als ich Kind und Jugendlicher war, gerne die Bände von Karl May gelesen. Und ich glaube, ich habe über 60 verschlungen. Da gab es also auch Winnetou 1, 2 und 3. Das ist eine Trilogie. Oder in einem anderen Bild, in manchen alten Kirchen finden wir Altäre, die drei Flügel haben. Ein Mittelteil und zwei Seitenflügel. Ich war einmal mit dem Bruder Klein von Freiburg in Colmar und dort haben wir das Museum besucht, wo der große Altar von Matthias Grünewald steht. Mit den wunderbaren Tafeln, die er gemalt hat über das Leiden und über die Auferstehung Jesu Christi. Jetzt wissen wir also, was eine Trilogie ist. Da haben wir Psalm 22, das Leiden des Messias und seine Siegesgewissheit, sein Ausblick, sein prophetischer Ausblick bis zur Vollendung aller Dinge am Kreuz. Dann haben wir im Psalm 23, der ja auch ein Psalm im Blick auf den Messias ist, einen Bericht über seinen Gang durch das Tal des Todesschattens, also das Verweilen des Messias im Tode, im Scheol. 3 Tage lag er dort unter der Macht des Todes und in diesen 3 Tagen hat er den Gefangenen im Gefängnis, den Geistern in der Scheol nicht das Evangelium verkündigt. Denn da konnte er es ja gar nicht. Er selbst war noch ein Gefangener des Todes. Und Paulus sagt, erst nach seiner Auferstehung kann es gelten. Jetzt herrscht der Tod nicht mehr über ihn. Petrus hat es ganz genau gesagt. Nachdem er lebendig gemacht wurde aufgrund des Geistes, ging er noch einmal hin in die Totenwelt, nämlich in jenen 40 Tagen, und verkündigte dort den Geistern im Gefängnis das Evangelium seines Sieges, eines Sieges, der ja erst perfekt geworden ist in seiner Auferstehung. Also Psalm 23, der Psalm vom Gang des Messias durch das Todestal. Und dann Psalm 24, ein Psalm von seiner Auferstehung, vor allem aber von seiner Himmelfahrt und Wiederkunft. Dieser Psalm hat es nicht zu tun mit seiner Menschwerdung in Bethlehem. Und nun möchte ich ihn einmal lesen. Jehovas ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen, sie festgestellt. Wer wird steigen auf den Berg Jehovas und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldiger Hände und reinen Herzens ist, der nicht zur Falschheit erhebt seine Seele und nicht schwört zum Truge. Er wird Segen empfangen von Jehova und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Da müssen wir jetzt nun einmal ganz klar sehen, dass dieser Berg Jehovas nichts anderes ist als ein Bild für das unzugängliche Licht des lebendigen Gottes, wohin keiner der Menschen kommen kann, so wie es in 1. Timotheus 6 geschrieben hat. Weshalb auch keiner den Vater jemals gesehen hat, sondern immer nur den Mittler, den Sohn, den Gott und Heiligen Israels, auch im Alten Testament. Die Berge waren ja in alter Zeit ein Bild für die Gotteswohnung, die mächtigen Berge. Und das kann man auch verstehen. Ich bin ja gerne einmal mit meiner Frau in den Bergen und ich erinnere mich an den überwältigenden Anblick, den wir erstmals hatten in Zermatt, vor dem Matterhorn. Das ist ja eine der schönsten Berggestalten Europas. Jener Fels, von dem man den Eindruck hat, er werde jeden Augenblick wie ein Panther losspringen in den Himmel hinein. Und das ist schon überwältigend. Bei jedem Berg gibt es ja eine Erstbesteigung. Und diese Erstbesteigungen waren oft recht schwierig, wo ein Bergsteiger es erstmals gewagt hat, einen Weg zu finden auf die Spitze eines Berges, etwa die Eiger-Nordwand. Und wie viele sind dann zunächst abgestürzt, bis der Weg erschlossen war. Und hier, im Blick auf den Berg Jehovas, auf das unzugängliche Licht, hat es auch eine Erstbesteigung gegeben, das Wagnis und den Versuch einer Erstbesteigung. Und ich möchte dazu lesen, Jesajas 14, 12 bis 14, das bekannte Wort. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und dieser Glanzstern trägt denselben Namen oder trug denselben Namen wie der Herr Jesus, nämlich Morgenstern, Phosphoros und im Lateinischen Luzifer, Lichtträger. Beides bedeutet dasselbe, Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Nun kommt ein zweifaches Du. Und du sprachst in deinem Herzen. Wir werden dann dieses zweifache Du noch einmal wiedererkennen. Es wäre eines Studiums wert in der Heiligen Schrift, dass wir einmal alle Stellen aufschlagen, wo ein doppeltes Er steht von Gott oder ein doppeltes Ich des Eidschwurs Gottes oder ein doppeltes Du. Es ist gleichsam ein Klagelied Gottes über diesen gefallenen Cherub Gottes, den einstigen Lichtesträger Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden, das heißt im äußersten kosmischen Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Allerhöchsten. Hier haben wir den Versammlungsberg Gottes und den Versuch der Erstbesteigung. Und wir werden spüren, warum er nicht gelingen konnte im Lichte und im Abglanz von Psalm 24. Dazu aber auch noch Hesekiel 28, Vers 14 bis 18. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub, und ich hatte dich dazu geschaffen. Du warst auf Gottes heiligem Berge. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden bist, bis Unrecht in dir gefunden wurde. Nicht an dir, sondern nach dem Hebräischen muss es heißen, in dir, im Inneren dieses mächtigen Lichtes Wesens hat das Unrecht, hat die Sünde begonnen. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine, das heißt der Edelsteine. Und die Engel werden ja geschaut mit einer Leiblichkeit, mit einem Geistleib aus Edelsteinen. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes oder mitsamt deinem Glanze. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Missetaten in der Unrechtlichkeit deines Handelns hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deinem Inneren ein Feuer ausgehen lassen. Und der Herr Jesus war Augenzeuge, dieses hinweggeschleudert werden Satans aus der Nähe Gottes. Und deshalb sagt er, ich habe den Satan vom Himmel stürzen sehen, wie einen Blitz hinweggeschleudert aus der Nähe Gottes, aus der Nähe seines Lichtes, aus der Nähe seiner Liebe, aus der Nähe seines Lebens, aus der Nähe seines Heiligen Geistes. Das konnte gar nicht anders sein. Das war ein Automatismus eines Gottesschlages, der dieses Wesen vom Berge Gottes entweihte. Und nun werden wir die Frage aus Psalm 24 auf diesem schauerlichen Hintergrund besser verstehen. Wer wird steigen auf den Berg Jehovas? Wer könnte stehen und bestehen an seiner heiligen Stätte oder an der Stätte seines Heiligtums? Auch wir Menschen sind dazu nicht in der Lage, denn selbst unsere Gerechtigkeit ist vor den Augen Gottes wie ein unflätiges Kleid. Auch wir sind nicht in der Lage, in das unzugängliche Licht Gottes vorzudringen. Und selbst wenn es eines Tages gelänge, den Nationen dieser Erde Raketen mit Lichtgeschwindigkeit zu erfinden, wogegen triftige physikalische Gründe sprechen, dass dies jemals geschehen könnte, selbst dann könnten sie niemals vordringen in das unzugängliche Licht der Realität und Wirklichkeit des unerschaffenen Gottes und seines Lichtes. Wenn ich recht erinnere, dann ist Lichtgeschwindigkeit 385.000 Kilometer in der Sekunde. Wer wird steigen auf den Berg Jehovas und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldiger Hände und reinen Herzens ist, der nicht zur Falschheit erhebt seine Seele und nicht schwört zum Trug. Und da können Sie suchen unter den Menschenkindern und Sie werden feststellen mit dem Apostel Paulus, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und da müssen wir nun wirklich mit der paulinischen Lupe das Wort Gottes lesen. Der Apostel Paulus hat ja einmal gesagt im Galaterbrief, als er auf das Wort zu sprechen kam, dass in dem Samen Abrahams gesegnet werden sollen alle Nationen auf Erden. Da hat er gesagt, wenn ich in den hebräischen Text hineinschaue und ihn mir genau anschaue, dann ist von einem Samen die Rede und nicht von vielen. Und dieser eine Same Abrahams ist der Messias. Und durch ihn, den Messias, werden dann schließlich auch die leiblichen Abkommen Abrahams, die Israeliten, in diesen Segen Abrahams eingeführt. Und wir, die wir glauben, sind schon jetzt aufgrund des Glaubens Söhne Abrahams, weil wir zu dem Christus gehören. Aber der eine Same, er spricht nicht als von vielen, sondern als von einem. Da sehen Sie auch das Inspirationsbewusstsein des Apostels Paulus und aller Apostel, die jedes Wort der heiligen Urkunden Gottes und der Offenbarung Gottes ernst genommen haben. So wie der Herr Jesus auch, der gesagt hat, kein Jota des Gesetzes, kein Tüttelchen, kein Krönchen auf den Buchstaben soll jemals vergehen, ehe dass es erfüllt würde. Und da wollen wir uns hüten für das billige Linsengericht, dass man uns nicht Fundamentalisten nennen könne, die volle, reale Inspiration des Wortes Gottes aufzugeben und zu sagen, in der Bibel ist kein Gotteswort, sondern lediglich, wenn ein Mensch die Tatsachen der Bibel in seinem Leben erfahren sollte, dann kann dieses Menschenwort für ihn zu Gotteswort werden. Was für ein Verrat! Und so wollen wir auch hier lesen, im Psalm 24,4. Hier ist die Rede nicht von vielen, sondern von einem, nämlich von dem Messias, der als der einzig eine in der Lage war, hinaufzusteigen auf den Berg Jahwes, in das unzugängliche Licht Gottes zurückzukehren, über alle Himmel hinaufzusteigen, in den Himmel Gottes. Wer wird steigen auf den Berg Jehovas? Wer könnte stehen an der Stätte seines Heiligtums? Der eine der unschuldiger Hände und reinen Herzens ist, der nicht zur Falschheit erhebt seine Seele und nicht schwört zum Truge. Da geht es um das Handeln der Hände. Da geht es um die Gesinnung und das Wesen des Herzens, das innerste Wesen. Da geht es um das untrügliche Wort, das uns Sicherheit geben kann, weil in ihm kein Irrtum ist. Und da geht es um die Eidschwüre Gottes in Christo Jesu. Das ist der eine, der unschuldige Hände hatte und von dem Petrus sagt, als der Apostel der tat, er tat keine Sünde. Das ist der eine, in dessen Herzen nur Reinheit war, von dem der Apostel Johannes, der Apostel des Wesens, bezeugen kann, in ihm war keine Sünde, in ihm war keine Sünde. Und das ist der eine, der nicht zur Falschheit erhob seine Seele, und nicht trügerisch geschworen hat in seinen Worten und in seinen Verheißungen und Eidschwüren. Und davon spricht nun der Apostel Paulus als der Apostel der Erkenntnis. Und er sagt, er, der Christus, der Messias, erkannte keine Sünde. Er kannte sie zwar, aber er erkannte sie nicht. Er hatte mit ihr keinerlei Gedankeneinheit und Wesenseinheit. Denn es kann keine Verbindung geben zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gesetzlosigkeit und Gerechtigkeit. Und da dürfen wir nun dem Worte Gottes, den Verheißungen Gottes in Christo Jesu und den Eidschwüren Gottes glauben. Es ist kein trügerischer Schwur, weil keine falsche Seele diese Verheißungen gegeben hat. Auch die Gebote des Dekalogs sind allesamt nur darum uns gegeben, weil der lebendige Gott sie selbst hält. Wenn er sagt, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegenüber deinem Nächsten, ja, was glauben Sie denn, dass dieser Gott jemals in seiner Offenbarung, in seinem Wort ein falsches Zeugnis abgelegt habe? Nur deshalb fordert er dieses von uns Menschenkindern. Es ist sein eigener Wesensspiegel. In seinem Munde war kein Trug, er erhob nicht zur Falschheit und zur Lüge seine Seele, er verbündete sich nicht mit dem Wesen Satans. Oder ein anderes Gebot, wenn dieser Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen, dann hat er dieses Gebot auch gehalten. Er, der Adon, der Eheherr und Ehemann Israels, dessen Weib Israel ist, er hat die Ehe, den Ehebund mit Israel niemals gebrochen, auch wenn Israel vom Weibe zur Hure wurde und schließlich zur Witwe im Gericht. Ja, es ist wahr, was der Apostel Paulus in 2. Korinther 1, Vers 20 sagt. Alle Gottesverheißungen, so viele es ihrer nur gibt, in ihm, in Christo Jesu, ist das Ja und das Amen. Gott zum Lobe durch uns. Man kann auch übersetzen, und sie werden ausgeführt durch uns. Alle Verheißungen. Und deshalb hat Gott seine Verheißungen beschworen, weil er weiß, dass wir Menschen alle Lügner sind. Und deshalb voller Misstrauen auch ihm gegenüberstehen, hat er sich herabgeneigt und herabgebeugt und hat seine Verheißungen, obwohl er nicht lügen kann, das hätte völlig genügt, zusätzlich beschworen mit heiligen Schwüren seiner Liebe bei sich selbst und bei seinem hochheiligen Wesen und Namen. Es ist wunderbar, wie das in Christo Jesu verbürgt ist. Also noch einmal, wer wird steigen auf den Berg Jehovas? Wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Es ist also hier die Rede von der Rückkehr des Christus in das unzugängliche Licht des Vaters. Er, der unschuldiger Hände und reinen Herzens ist, er, der nicht zur Falschheit und zur Lüge erhebt seine Seele. Er, der niemals trügerisch geschworen hat in dem Wort seiner Offenbarung. Und deshalb, er wird Segen empfangen von Jehova und Gerechtigkeit von dem Gott seiner Rettung. Das war ja die große Rechtfertigung des Sohnes, als der Vater ihn wiederbrachte aus den Toten und ihn auferweckte in der Neuheit des Lebens aufgrund der Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb überführt der Heilige Geist die Welt von der Rechtfertigung, Johannes 16, und es wird erklärt, die Rechtfertigung des Sohnes besteht darin, dass er zum Vater heimkehrte. Das ist die Rechtfertigung des Sohnes, wo der Vater ihn begrüßt hat mit dem Namen, der über alle anderen Namen ist. Und in diesem Namen Jesu werden sich einmal aller Knie beugen, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen, und aller Zungen bekennen, Jesus Christus Kyrios, Jesus der Messias ist Allherr. Und sie werden es bekennen zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Und so wurde er bei seiner Himmelfahrt begrüßt als der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedek mit dem Namen über allen Namen, mit dem hochheiligen Schem Gottes, den der Vater auf den Sohn legte. Und allein die Offenbarung dieses Namens am Ende aller Zeiten wird genügen, dass alle sich beugen vor dem Sohn. Das ist die Rechtfertigung dessen, der am Kreuz hing, wie ein von Gott geschändeter, verlassener, zerstörter, verwüsteter, die Rechtfertigung des Sohnes. Er wird Segen empfangen von Jehova und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Sela, empor. Sela ist eine Gedankenpause, wo wir unseren Geist emporschwingen zu Gott, emporheben in sein Licht, über seinem Wort meditieren und nachsinnen. Und nun heißt es, was dann auch zu unserem Adventslied geführt hat, erhebet ihr Tore eure Häupter und erhebet euch Pforten der Urzeit, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Jehova stark und mächtig, Jehova mächtig im Kampf. Ja, das ist nicht das Kommen Jesu als Kindlein in Bethlehem. Das ist auch nicht der Einzug Jesu in Jerusalem auf einem Esel. Und noch einmal heißt es, erhebet ihr Tore eurer Häupter und erhebet euch Pforten der Urzeit, ewige Pforten, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Jehova der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Sela empor! Und da werden wir spüren, hier geht es um den Einzug des Christus in die unsichtbare Welt des Lichtes und der Finsternis, als er die Himmel durchmessen hat, die Himmel des Kosmos, und über alle Himmel hinaufgefahren ist und in das unzugängliche Licht der Wohnung Gottes eingegangen ist. Und da werden nun die Tore aufgefordert, ihre Häupter zu erheben, die Pforten der Urzeit aufzustehen, sich zu erheben und sich zu verneigen vor diesem König der Herrlichkeit, der da heimkehrt in die Herrlichkeit des Vaters, die er bei dem Vater besaß vor Grundlegung der Welt. Was sind das für merkwürdige Tore und Pforten? Nun, das hängt damit zusammen, dass in der alten Zeit im Tor einer Stadt die Ratsversammlung stattgefunden hat, dass dort das Gericht stattgefunden hat und dass sich dort die Mächtigen versammelt haben, um Recht zu sprechen. Tore und Pforten sind in der Bibel deshalb ein Bild für Herrschaften, Fürstentümer und Gewalte, weshalb hier auch von Häuptern die Rede ist. Merken Sie sich das bitte. Wir werden dann noch von einem solchen Haupte hören. Wir könnten mit dem Apostel Paulus sagen, es sind die Fürstentümer und Gewaltigen, die Throne, die Herrschaften, die Kosmokratoren der Finsternis, aber auch des Lichtes, die sich hier erheben beim triumphalen Einzugs des Königs der Herrlichkeit bei seiner Heimkehr in das Licht des Vaters. In alter Zeit hat man von der hohen Pforte geredet, wenn man von orientalischen Mächten sprach, ich glaube auch von der Türkei, und damit meinte man die Regierung dieses Landes, die hohe Pforte. Und deshalb heißt es in Matthäus 16, Vers 18, von der Gemeinde, die der Christus gründen will, auf dem Felsen, den er selbst darstellt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Aber wir sollten hier richtig lesen, denn es gibt tatsächlich Gemeinden, wie die Sieben-Cent-Schreiben-Gemeinden, die tatsächlich überwunden worden sind von der Finsternis. Es gibt Gemeinden, die hinweggestoßen worden sind von dem Christus. So sagt es die Offenbarung. Gehen Sie heute einmal in die Türkei. Wir haben zwei junge Missionare drüben, die unsere Gemeinde unterstützt. Da werden Sie von den ehemaligen apostolischen Gemeinden nichts mehr finden. Eine Handvoll gläubige Türken. Und während wir ihnen überall Moscheen bauen, sind dort sogar die Hausversammlungen streng verboten. Und wenn eine evangelische Gemeinde einmal eine Glocke hat, dann muss sie einige Wochen vorher sich anmelden, um einmal die Glocke läuten zu dürfen am Christfest. Die Pforten der Hölle steht nämlich hier gar nicht, sondern die Pforten des Totenreiches. Die Mächte des Totenreiches werden diese Gemeinde niemals besiegen und überwinden, weil nämlich alle Toten und alle Sterbenden der Gemeinde Tote in Christo sind und nicht Tote im Totenreich, sondern hindurchgehen, indem sie abscheiden, um bei Christus zu sein. Also noch einmal, Tore, Häupter und ewige Pforten, das sind Mächte in der unsichtbaren Welt, die sich hier zur Begrüßung des heimkehrenden Christus, der zur Rechten des Vaters intronisiert worden ist, zu seiner Himmelfahrt erhoben haben. Pforten der Urzeit. Ich darf vielleicht noch einen Hinweis geben für die, die ihre Bibel sorgfältig studieren. Hier ist auch erinnert an jenen Durchbruchsversuch der Götter aus der unsichtbaren Welt in die Menschenwelt hinein, damit sie sich im Fleische verkörperten, von dem 1. Mose 6 geschrieben steht. Und das Produkt waren Titanen, Giganten, die Riesen der Urzeit, die dann durch die Flut hinweggespült wurden. Das war also auch schon einmal ein Tor, ein Einfallstor, ein Durchbruchstor. Und da möchte ich Ihnen jetzt noch eine Frage stellen. Warum ist denn hier zweimal von dem König der Herrlichkeit die Rede? Erhebet ihr Tore eurer Häupter und erhebet euch Pforten der Urzeit, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Jehova stark und mächtig, Jehova mächtig im Kampf. Erhebet ihr Tore eurer Häupter und erhebet euch ewige Pforten, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Jehova der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Und da sagt uns ganz klar der Hebräerbrief, dass der Vater, wenn er noch einmal den Sohn in die Ökumene, in die Menschenwelt einführen wird, nämlich bei seiner Wiederkunft, dafür sorgen wird, dass alle Engel ihn anbeten. Nicht nur jene Engel, die ihm gehuldigt haben bei seiner Wiederkunft, sondern einstmals alle Engel, bei seiner Himmelfahrt, Entschuldigung, sondern einstmals auch alle Engel und Lichteswesen, ja sogar eines Tages alle Finsterniswesen, bei seiner Wiederkunft. Und über diesen Herrlichkeitskönig, der ja auch ein Kriegsherr ist, wenigstens noch ein Wort aus Offenbarung 19. Offenbarung 19, Vers 11 bis 16. Und das ist nun die Entsprechung zu Psalm 24. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte ist die Dornenkrone. Nein, sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den keiner kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande, Zeichen seines Leidens. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf das er damit die Nationen schlage, und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allherrschers. Ich möchte Ihnen bekennen, darauf warte ich, dass endlich diese verdorbene, diese verunreinigte Erde, diese durch und durch korrupte Menschen- und Geisterwelt durch das Gericht gereinigt wird. Ich habe gestern im Programm geschaut, der Messias von Händel, dachte, das ist schön. Habe einmal kurz das Fernsehen eingeschaltet, weil ich dieses geniale Werk liebe. Da war es der Messias von Händel in einer scheußlichen Rockvision, Version vielmehr. Wie die Besessenen haben dort Menschen herumgekreischt. Es genügt ihnen heute nicht mehr, Atheisten zu sein, sondern sie müssen alles, was rein ist, was gerecht ist, was heilig ist, was wahr ist, was lieblich ist, was wohllautet, noch in den Dreck ziehen. Und am zweiten Feiertag war ein sogenanntes Kabarett, das den Höchsten da oben lästerte und schmähte, öffentlich. Da werden Sie verstehen, dass ich mich auf jene Zeit freue, wo es heißt, und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er damit die Nationen schlage, und er wird sie weiden mit eiserner Rute. Da wird die Gesetzlosigkeit ausgeräumt, und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen, und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist nun seine Wiederkunft. Zweimal steht es geschrieben im Psalm 24. Einmal gültig für seine Heimkehr zum Vater, einmal gültig für seine Wiederkehr. Und da kann es zum Schluss nicht anders heißen als Sela empor. Denn wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, was sollen wir dann tun? Unsere Häupter emporheben, weil unsere Vollerlösung nahe gekommen ist. Wir haben am Anfang die Frage gestellt, das ewige Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Wo ist dieses ewige Licht denn in diesen Kosmos hereingekommen, eingedrungen? Und da wollen wir uns auch noch einmal besinnen auf die Menschwerdung Jesu Christi. Wie ist er eingedrungen in das Haus des Starken? Das Haus des Starken ist dieser Kosmos. Und der Starke ist der Satan. Der Stärkere allerdings ist Jesus Christus. Von diesem Haus des Starken kann der Apostel Johannes sagen, in 1. Johannes 5, Vers 19, der Kosmos liegt in dem Bösen, nicht im Argen, in dem Bösen, wie das Kind in einer Schwangeren. Das ist die Situation der gegenwärtigen Weltzeit. Wie ist nun der Christus eingedrungen? Offenbarlich, triumphal, wie im Psalm 24 und in Offenbarung 19, keineswegs. Sondern er ist heimlich eingedrungen, wie ein Dieb, wie ein Verhüllter. Kleptes ist der Dieb, der Verhüllte. Und dazu möchte ich Ihnen zwei Stellen lesen aus dem Munde des Herrn Jesus. Lukas 11, 20 bis 22. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Königtum Gottes bis zu euch hingekommen. Wenn aber der Starke bewaffnet sein Haus bewacht, so ist sein Besitztum in Frieden. Also der Satan, diesen Kosmos, sein Reich, mit all seinen Mächten, Gewalten, Fürstentümern, Throninhabern, Kosmokratoren und Weltbeherrschern. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf welche er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Er, der Stärkere, der heimlich in das Haus des Starken eingedrungen ist. Es gibt also nicht nur eine Waffenrüstung für Kinder Gottes, von der wir in Epheser 6 lesen, wozu auch das Schwert des Geistes, das Wort Gottes gehört. Sondern es gibt auch eine Vollwaffenrüstung, eine ganze Waffenrüstung des Feindes. Und diese Waffenrüstung hat der Christus dem Feind weggenommen, nachdem er in sein Haus, in diesen Kosmos heimlich eingedrungen ist. Und am schönsten finden wir das beschrieben in Kolosser 2. Vers 13 und folgende, und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wider uns war, also das ganze Anklagematerial, hat er sie auch aus der Mitte der Prozessakten hinweggenommen und hat diese Anklageschrift an das Kreuz angenagelt. Als er die Fürstentümer und die Gewaltigen ausgezogen oder entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch das Kreuz über sie einen Triumph hielt. Die Außenschau des Kreuzes sagt uns etwas anderes. Da hängt der ohnmächtige Jesus von Nazareth, nackt ausgezogen, an den Pranger der Schande gestellt, angenagelt an das Kreuz, an den Schandpfahl. Aber die Innenschau des Kreuzes, so hat es Adolf Heller genannt, wird uns hier im Kolosserbrief gezeigt. In seiner größten Niederlage hat er den Triumph Gottes und den Sieg Gottes erfochten. Er, der Stärkere, ist der Herr des Starken und aller seiner Mächte geworden und hat ihm seine ganze Waffenrüstung weggenommen und seine Beute ausgeteilt. Und dazu noch Matthäus 12, 28 bis 29. Die Parallele. Wenn ich aber, ja ich, durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Königtum Gottes zuvor bis zu euch hingekommen. So heißt es in den besten Handschriften, zum Beispiel im Sinaitikus. Das heißt, schon in den Wundern Jesu, in seinem Sieg über Besessene, über Dämonisierte, hat sich Königtum Gottes ereignet, gab es eine Vorerfüllung der Reichsherrschaft Gottes in seinem Messias. Es ist das Königtum Gottes zuvor bis zu euch hingekommen. Verstehen wir das? Die eigentliche Erfüllung des Gottesreiches, darauf warten wir noch. Oder wie kann jemand in das Haus des Stärken eindringen und seinen Hausrat ausplündern oder rauben, wenn er nicht zuvor den Stärken bindet und dann erst sein Haus beraubt? Darüber werden wir morgen sprechen, über diese Ausplünderung des Hauses Satans, über diese Beraubung des Hauses, nämlich in der Entrückung der Gemeinde. Da muss zunächst der Starke gebunden sein, ehe das Haus des Starken ausgeplündert werden kann. Aber da bleibt eben doch die Frage, wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen? Und das ist nun der Zugang Jesu Christi in den Kosmos. Als er dort oben in der Herrlichkeit des Vaters gleichsam erlosch, als er die Gottgleichheit nicht festhielt wie einen Raub, als er die Allwissenheit, Allgegenwart und Allmacht, die Unversuchbarkeit vom Bösen und die Unsterblichkeit preisgegeben und zurückgelassen hat, und in dem wunderbaren Wort von Philipper 2 zu sprechen, sich selbst entleerte, indem er Knechtsgestalt und Menschengestalt annahm. Das ist sein Zugang in den Kosmos. Und in Hebräer 10, Vers 5 kann der Schreiber dieses Wortes eine außerordentlich kühne Aussage machen. Er berichtet uns nämlich vom letzten Wort des Christus, das er gesprochen hat, ehe er eingegangen ist in unser Fleisch und Blut, in die Moleküle und Zellen der Jungfrau Maria, in unsere Erbsubstanz, herübergetragen durch den Heiligen Geist aus der unsichtbaren Gotteswelt. Was ist dieses letzte Wort des Sohnes? Darum, bei seinem Kommen in den Kosmos, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Einen Leib. Gleichgestalt des Fleisches und des Blutes der Brüder, damit ich deinen Willen, o Gott, tun könne. Und dies geschah nun, durch die wahre Eva. Durch die wahre Eva. Da haben wir einmal die Stammmutter aller Lebendigen, die Eva, der die Urverheißung gegeben worden ist, vom Triumph über die Schlange. Und die deshalb, als sie den Kain gebar, ausgerufen hat, ich habe den Mann gewonnen, den Jehova. Die erste Naherwartung und Früherwartung in der Heiligen Schrift. Und dann wurde sie so fürchterlich enttäuscht, weil dieser Kain aus dem Bösen war. Abziehbild der Lüge und des Mordes und des Bösen. Aber das, was Eva verheißen worden ist, hat sich in der Jungfrau Maria erfüllt. Ich möchte dazu die Urverheißung lesen. Meine Stunde ist zu Ende. Gestatten Sie mir noch, den Sack zuzubinden. 1. Mose 3, Vers 15 bis 16. Dort sagt Gott: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, angeredet ist die Schlange, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Also die Schlange hat einen Samen und das Weib, die Eva, die Mutter der Lebendigen, hat auch einen Samen. Ja, das ist wahr. Denken wir nur daran, dass es einen Leib des Christus gibt, der hindurchwächst durch die Zeiten, und dass es auch einen anderen Leib gibt, einen Leib des Antichristen, der ebenfalls hindurchwächst durch die Zeiten und zu dem die Söhne des Ungehorsams gehören. Und dieser Leib des Antichristen wird uns gezeigt in Daniel 2, in jenem Monarchienstandbild Nebukadnezars. Beide Organismen wachsen durch die Zeiten. Und wenn wir jetzt wieder die Lupe des Apostels Paulus nehmen, dann müssen wir allerdings auch sagen, es wird einmal einen Samen der Eva geben, den Messias, und einen Samen der Schlange, den Sohn des Verderbens, den Antichristus, den Gegenmessias, den Pseudomessias Satans. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen. Das Zentrum deiner ganzen Organisationsfähigkeit, deiner ganzen Geisteskraft, deine Steuerzentrale, von der aus du das Reich der Finsternis verwaltest und gestaltest. Da dürfen wir das Zeichen sehen, die Schlange und das Kreuz auf dem Kopf der Schlange. Er wird dir den Kopf zermalmen, der Same der Eva, das Kind der Maria. Und du, hier finden wir wieder das doppelte Du, aus Jesajas 14, das wir vorhin gelesen haben. Und du wirst ihm in einem letzten Aufbäumen die Verse zermalmen. Und hiermit ist schon der Tod des Messias angedeutet. Zu dem Weibe sprach er: Ich werde sehr groß machen die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und nach deinem Manne wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und auch das hat eine tiefe Erfüllung gefunden in der Sehnsucht der Frauen Israels. Nach deinem Manne wird dein Verlangen sein. Erstens einmal hat jede Frau nur einen Mann, selbst wenn sie 5 Männer hat oder sich 6-mal verheiratet. Der erste ist ihr Mann. Aber das ist hier nicht gemeint. In Daniel 11, 36 heißt es von dem Messias, er sei die Sehnsucht der Frauen Israels. Und das war wirklich die Sehnsucht und die Hoffnung der Frauen Israels, einmal die wahre Eva zu werden, die den Messias, den Sohn Gottes, den Durchgang verschafft, in das Haus des Starken, in diese Welt herein, indem er durch ihren Leib hindurch geboren wird. Und das ist nun der Schlangenzertreter, von dem wir auch im Psalm 68, Vers 21 lesen. Ich möchte diese Stelle doch noch lesen. Psalm 68, Vers 21. Gewiss, Gott wird zerschmettern das Haupt seiner Feinde, den Haarscheitel dessen, der da wandelt in seinen Vergehungen. Das Haupt seines Leibes, das ist der Christus. Und das Haupt aller Gottesfeinde, ist der Satan, das Haupt, das zertreten worden ist durch den Samen der Eva, der von der Maria, der wahren Eva, geboren worden ist. Ist übrigens eigenartig, das darf ich einmal erwähnen, für die Brüder, die auch den göttlichen Mathematiker kennen. Im 57. Vers der Heiligen Schrift ist von der Schlange erstmals die Rede. Und wenn wir die Namen Eva und Maria addieren, dann gibt es den Zahlwert 171 und das heißt 3 mal 57. Beide stehen also in einer engen Verbindung zum Schlangenzertreter und zur Beseitigung der Schlange. Und nun möchte ich ein letztes Wort lesen zum Abschluss dieser Stunde. Wir sind ja Mitteilhaber seiner Verheißungen. Und so ist zwar von der Gemeinde Jesu Christi, seinem Leibe, im Alten Testament in einem buchstäblichen, eigentlichen Sinn keine Offenbarung gegeben. Aber in einer verhüllten Weise wird auch im Alten Testament etwas von dieser Gemeinde vorgeschattet. Es wird von dem Christus prophezeit, und weil wir Glieder seines Leibes sind und Mitteilhaber seiner Verheißungen, gelten die Verheißungen, die ihm bestimmt sind, auch uns, den Gliedern seines Leibes. Und so dürfen auch wir Schlangenzertreter sein. Steht das geschrieben? Ich lese Ihnen Römer 16, 21, wo der Apostel Paulus eine überaus kühne prophetische Perspektive entfaltet. Von Vers 19 an. Denn euer Gehorsam ist zu allen hingelangt. Daher freue ich mich eurethalben. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber einfältig zum Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in Kürze der Zeit den Satan unter eure Füße zertreten. Also nicht nur unter die Füße Jesu Christi, der in das Haus des Starken eingedrungen ist wie ein Dieb, sondern dann auch unter die Füße der vollendeten Gemeinde. Und die Füße des Christus, das ist die letzte lebende Christengeneration auf Erden. Amen.